House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Heute machen wir es kurz. Es gibt wieder eine Shorts-Folge im House of Nerds. Und heute sprechen wir mit Inna Vogel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Media Security und IT Forensics bei unserem wertgeschätzten Kollegen Martin Steinebach, den wir schon in der vorletzten Folge gesprochen haben zum Thema KI. Und Inna gibt uns da heute nochmal einen Nachschlag. Sie ist Textforensikerin und forscht zu Large Language Models, also dem heißen Scheiß, der gerade hier in der Medienwelt hoch und runter geht. Und sie hat uns da einige spannende Anwendungen mitgebracht, rund um alles, was ChatGPT so kann oder eben auch, wofür es genutzt wird und wo wir nicht so glücklich drüber sind. Ja. Genau. Herzlich willkommen, Inna.
House of Nerds Shorts.
Dankeschön. Ich mache nicht nur Forschung zu Large Language Models, sondern generell zu maschinellen Lernverfahren, also generell zu maschineller Sprachverarbeitung, um genauer zu sein.
Okay. Ja, wir wollten mit dir über die Anwendung eigentlich deiner Forschung sprechen, also wo du Forensik sozusagen nutzt. Also du tauchst ja ab in deiner täglichen Arbeit in Telegram-Chatgruppen, in andere Untiefen des Internets, um da nach Fake News und Scams und allen möglichen Dingen zu suchen. Tja, da wollten wir heute mal mitgehen und mit dir darüber sprechen, was du da konkret findest. Hast du von diesen ganzen abstrusen Internet-Ecken und Messenger-Kanälen, hast du da eine Lieblings-Telegram-Gruppe zum Beispiel?
Ja, in der Tat, das ist die Flat-Earther-Gruppe.
Finde ich schon gut.
Weil sie einfach, das ist eher so zur Unterhaltung, was die da täglich raushauen. Beziehungsweise sie, man weiß es ja nicht, wer das betreibt, ob das eine Person ist oder mehrere, aber ich bin auch nicht dahinter gekommen, ob sie das ernst meinen, was sie da posten, oder ob das einfach nur so ein Gag ist.
Also die Flat Earther, so wie ich die kenne, sind die tatsächlich also sehr ernsthaft zum Teil dabei, ist natürlich ein sehr breites Spektrum wahrscheinlich auch, aber die machen auch sowas richtige Messversuche, ne? Wo sie dann irgendwie nachts versuchen, genau, mit Lichtstrahlen nachzuweisen, dass das nicht gekrumm ist. Das ist nicht krumm, nee, ist gerade.
Aber
bisher
dann
sind alle Experimente gescheitert.
Also das ist auch ein bisschen frustriert.
Ja, das schieben die aber immer auf Messungenungenauigkeiten und atmosphärische Störungen, glaube
ich. Aber wenn ich dann sehe, sie nehmen dann so Bilder von der NASA aus dem Weltraum und machen dann einen kleinen Ausschnitt, wo man halt eine gerade Linie sieht, aber es ist ja nur ein Teilausschnitt. Das heißt, sie müssen ja das ganze Bild auch gesehen haben.
Dass es rund ist.
Richtig. Deswegen ist für mich die Frage, wollen sie einfach nur die Leser irgendwie reinlegen, die unterhalten, oder keine Ahnung, was dahinter steckt.
Vielleicht ist das auch eine Hobbygruppe von der ESA, weißt du? Die machen sich so einen Spaß.
Genau, sie machen auch öfter so Umfragen, so wie viele Leute sind denn hier, die daran glauben, und das ist meistens immer so 50-50. Also.
Aber ist jetzt nicht mit irgendwelchen sozialen Umwerfungen verbunden. Also die fordern deswegen nicht, weil die Erde flach ist, sollen wir hier keine Ahnung wen wählen.
Also ich mache ja nicht Forschung alleine, sondern auch mit verschiedenen Instituten und auch Universitäten. Und wir kommen halt immer mehr dahinter, dass die Menschen irgendwann da abrutschen. Also das heißt, man fängt dann irgendwie an, man sieht irgendwo auf Facebook oder Telegram irgendwie eine Falschinformation, sei es um Bill Gates, Pizzagate-Affäre und so weiter. Und dann taucht man immer weiter ab, sodass man dann irgendwann bei den Flat Earthern landet.
Du meinst, das ist dann sozusagen das Ende der Fake News-Kette?
Das wäre doch das harmlose Ende. Die Flat Earther, die tun ja
genau
keinem was. Die
nee, ich glaube, das ist dann so ein Einstieg. So, aha, da gibt es diese Elite, die uns alle mit der Impfung dann umbringen möchte. Die möchte die Menschenmenge reduzieren auf der Erde. Und danach taucht man mehr ab, dass auch Ärzte auch dahinter stecken. Das heißt, Medizin ist auch schlecht. Man versorgt sich dann nur noch selber. Und dann irgendwann taucht man dann ab, so, dass die Welt ja, dass die Erde ja gar nicht rund ist.
Und man glaubt dann gar nichts mehr quasi. Wenn man keiner Instanz mehr glaubt, nicht der Medizin, nicht den Medien, der Politik sowieso nicht, dann glaubt man auch nicht der NASA, dass sie.
Aber dann sind die Flat Earther sind es quasi schon, da ist man schon tief drin.
Ich schätze schon, wenn man nicht gerade 10 Jahre alt ist, dann denke ich ja schon, wenn man daran glaubt. Deswegen, bei uns in der Forschung geht es halt meistens darum, dass man die Menschen, wenn man Fake News debunkt, geht es halt eher darum, dass man praktisch die rettet, in Anführungsstrichen, ja, dass die noch nicht ganz so weit abgetaucht sind.
Okay, also dass man quasi da so eine Barriere hinmacht, so nee, das ist eigentlich eine Falschmeldung, brauchst du hier nicht weiter abtauchen.
Genau.
Bitte also, wieder umkehren zu, keine Ahnung,
Netz,
also, Spiegel Online.
Wir sehen es ja zum Beispiel auch an Michael Wendler, ja, wenn man da zu tief abtaucht, du kriegst ihn nicht mehr raus. Also egal was du ihm dann auch sagst. Das
Ja, gut, der ist schon sehr, sehr weit ab von Rationalitäten.
Gibt es da Forschung zu, wie man die Leute rettet oder ich sag mal dann vom weiteren Abgleiten bewahrt, wie man wieder Menschen zu so einer Rationalität zurückführt?
Wie gesagt, also die Beobachtungen sind bis jetzt, dass halt diejenigen, die zu stark abgetaucht sind in die Themen, ich meine, das kennt man vielleicht auch aus dem privaten Umfeld, dann bringt das halt auch nichts mehr rational zu diskutieren, dann geht es meistens nur noch um Überzeugung und Glauben. Aber damit beschäftige ich mich ja in meiner Forschung zur Fake-News-Erkennung, dass man die Menschen, die jetzt vielleicht so einer Falschinformation begegnet, denen vielleicht die Information zur Verfügung stellt, die richtig ist, sodass sie praktisch dann auch selber die Entscheidung treffen können. Ja, dass sie dann gar nicht so weit abtauchen.
Gibt es da Beispiele einfach von, ich sag mal, nur so Reaktionen? Man weiß natürlich nicht, wie das dann in den Köpfen von den Menschen aussieht, aber dass dann Leute wirklich sagen, oh, danke, ja, wusste ich nicht.
Also ein Beispiel ist mir hängen geblieben, das war aus der Corona-Zeit. Und zwar hat sich irgendein Politiker hat sich impfen lassen. Und auf dem Video hat man deutlich gesehen, dass die Spritze keine Nadel hatte.
Ich glaube, das war ein Söder-Foto.
Das war Söder, genau, ja.
Genau, und das ging dann halt durch Telegram-Gruppen, Falschinformationsgruppen viral, dass man gesagt hat, ja, seht ihr, die lassen sich gar nicht impfen, die wollen nur, dass ihr euch impft. Und dann gab es ein Aufklärungsvideo, das halt gezeigt hat, dass es mittlerweile moderne Spritzen gibt, dass nach der Impfung dann praktisch die Nadel eingezogen wird, dass halt sich dann der Arzt oder die Arzthelferin sich selbst nicht verletzt. Und das heißt, wenn ich jemandem diese Information zur Verfügung stelle, dann kann er dann auch sagen, ach ja, okay, das wusste ich gar nicht.
Okay.
Ne? Mhm. Und kann dann selber entscheiden, ja, was denn davon ist mehr wahr.
Und gab es da Reaktionen entsprechender Art dann auf diesen Hinweis?
Nee, weil es gibt viel zu viele Falschinformationen, viel zu viele Fake News.
Mhm. Du hast ja selbst versucht, auch deinen Beitrag gegen Fake News zu leisten und hast gemeinsam mit Kollegen ein Tool entwickelt, das Checkworthiness-Tool. Was ist das denn und wobei hilft das genau?
Das Checkworthiness-Tool, das ist eigentlich der erste Schritt in so einer Fact-Checking-Pipeline. Mhm. Also es kann alleine benutzt werden. Ich sehe das halt als den ersten Schritt bei der Fact-Checking-Pipeline. Und zwar geht es halt im ersten Schritt darum, dass man überhaupt in so einem Nachrichtenartikel die Stellen findet, die potenziell falsche Informationen enthalten könnten. Also das geht noch gar nicht um den Fake, sondern um Stellen, die halt Informationen enthalten, die es wert sind, überprüft zu werden.
Also das ist erstmal quasi so, der Text wird quasi gescannt auf Fakten und diese werden markiert und diesen Teil sollte man dann überprüfen. Das genau, heißt nicht, dass es falsch ist, sondern einfach nur diese Stelle.
Das sind die Kernstellen im Text.
In Kernstellen, genau. Mhm. Weil man hat halt auch im Laufe der Zeit festgestellt, dass meistens ja nicht der gesamte Text falsch ist, sondern die Fake News, über die wir jetzt sprechen, also so aus dem Bereich Politik, Wirtschaft, da ist das meistens so, dass eine Nachricht genommen wird, die schon da ist, also es ist etwas passiert, diese Nachricht wird aufgegriffen, die wird aber dann so leicht verändert, dass sie praktisch zu so einer bestimmten Agenda passt. Mhm. Genau, und in diesem Tool geht es halt darum, dass man diese Stellen findet, die halt besonders viel Information enthalten, die es wert sind, überprüft zu werden. Und im zweiten Schritt würde es dann darum gehen, dann zum Beispiel so ein Webcrawling-Tool zu entwickeln, was halt das Netz nach glaubwürdigen Quellen scannt. Und dann im dritten Schritt, dass man diese Informationen miteinander abgleicht. Also die checkworthy Stellen mit glaubwürdiger Information, dass man diese abgleicht und dann guckt, enthält diese Stelle dann falsche Informationen oder nicht.
Genau, ich glaube, wir sind auch gerade dabei, das Checkworthiness-Tool online zu stellen. Also das kann dann auch jeder einfach probieren. Da kann man Text nehmen, Cut and Paste Paste, also das dann reinkopieren und dann bekommt man die Kernstellen quasi gehighlightet. Könnt ihr also ausprobieren, packen wir in die Shownotes.
Ist es schon soweit oder ist es noch nicht ganz soweit?
Also das ist in den letzten Zügen, aber man kann sich das vorstellen, das ist nicht so einfach. Also man muss erstmal so ein maschinelles Lernmodell trainieren. Ich habe das für Deutsch, für Englisch gemacht. Man braucht Datensätze dafür. Und dann wird das Tool so sein, dass man einfach eine URL nimmt und die einfach ins Suchfeld eingibt. Und dann wird der Text von dieser URL praktisch extrahiert, also ein Nachrichtenartikel zum Beispiel.
Braucht man gar nicht den Text selber sehr praktisch.
Genau, aber das ist halt ein bisschen mit Herausforderung verbunden, weil halt jeder, das kennt ihr wahrscheinlich, jede Webseite ist halt anders aufgebaut.
Ja.
Und dann nur den relevanten Text zu extrahieren, ist nicht so einfach, aber wir sind dran.
Okay, ja, dann fordere ich unsere Hörerinnen und Hörer auf, wenn ihr Interesse habt an dem Tool, folgt unseren sozialen Kanälen, da werdet ihr garantiert darauf aufmerksam gemacht, wenn es denn online gestellt wird.
Genau.
Also die Seite gibt es schon.
Ja, es gibt sie, aber wir können sie nur intern
angucken. Ja, aber wir wollen es auf jeden Fall
online. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Kommt bald.
Wir können es nur nicht jetzt liefern, genau. Hast du denn im Bereich Fake News im Moment, hast du da Beispiele vielleicht für Kampagnen, die gerade laufen? Welche Themenfelder sind da gerade besonders aktuell oder in welchem Kontext gibt es besonders viel Fakes?
Oder gibt es sonst irgendwelche Entwicklungen gerade?
Ja.
Generell ist das halt so, dass meistens halt auf den aktuellen Themen, also aktuelle Themen werden aufgegriffen. Das heißt, wir hatten sehr stark die Falschinformationen gesehen zur Corona-Zeit. Mhm. Danach kam der Ukraine-Krieg, dann Konflikt in Israel und so weiter. Also da gibt es nicht so Themen, die jetzt immer präsent sind, sondern das wird halt als tagesaktuelle Themen aufgegriffen.
Die Fake News machen quasi Agenda-Surfing. Die docken immer an den aktuellen Themen an.
Richtig, also das, was die Menschen dann halt auch gerade beschäftigt. Ne?
Und dann, wie du das gesagt hast, so habe ich das zumindest verstanden, dann machen die immer so einen kleinen Spin. Also ich habe eine Meldung, die stimmt grundsätzlich auch und dann twitche ich das so ein bisschen, dass es zu meiner Agenda so ein bisschen passt.
Genau, deswegen ist Fact-Checking ja halt so unglaublich schwierig, weil teilweise sind das dann nur so Drehungen wie die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung hat 350 Millionen an deutsche Medien gespendet. Und dann ist das vielleicht so, dass vielleicht 18 Millionen, ich glaube, das waren 18 Millionen, aber ich will jetzt auch keine Fake News verbreiten, aber das sind halt so, ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt, aber es geht halt darum, dass manchmal nur so Zahlen so verdreht werden, dass die halt in das eigene Weltbild passen. Und für Fact-Checker ist es unglaublich schwierig, das dann zu recherchieren. Man muss Menschen anschreiben, kontaktieren. Vor allem, wenn es halt zum Beispiel irgendwie geht, jemand wurde angeblich ermordet, dass man dann bei der Polizei nachfragt, ist das wirklich passiert? Also das ist halt nicht nur so ein, ja, ich recherchiere kurz im Internet und die Bank so eine Fake News, sondern das ist ein richtig schwerer Prozess, deswegen gibt es noch keine automatisierte Lösung dafür.
Man rennt quasi immer Nachrichten erfinden, das dauert ja auch nicht lang. Also man denkt sich halt einfach irgendwas aus und schreibt es dazu. Und das dann zu falsifizieren, da rennst du ja Wochen hinterher teilweise.
Genau, also wir haben verschiedene Sachen. Einmal halt, dass Nachrichten verbreitet werden, so, die gar nicht passiert sind.
Gab es Schlagzeilen in Paris, dass sie jetzt irgendwie da ganze Straßenzüge sperren, Hotels sind voll mit Bettwanzen und die Tourismusindustrie in Frankreich. Viele Qualitätsmedien, die haben das einfach nachgedruckt, nachgeschrieben. Und ja.
Das war falsch.
War falsch.
Ja, wird es da jemals irgendwie eine Möglichkeit geben, das zuverlässig einzudämmen? Oder ist das einfach, man rennt hinterher und es ist so eine Sisyphus-Aufgabe?
Also bis jetzt ist es tatsächlich so eine Aufgabe, dass man versucht, praktisch so die größten Brände zu löschen, sage ich mal. Also dass auch Faktenchecker, die gucken erstmal nach den Nachrichten, die sich viral verbreiten. Also nicht, dass die halt irgendwie nur 20 Klicks hatten oder so. Sondern dass man versucht, praktisch nur das erstmal einzudämmen, was halt viral geht, was halt viele Leser, Zuschauer nach sich zieht. Genau, und ob es halt jemals eine Lösung geben wird, das weiß ich nicht. Das liegt auch zum Beispiel daran, dass halt es gibt ja immer mehr Plattformen. Ne? Also wir haben nicht nur soziale Medien, da gibt es halt immer mehr jetzt TikTok, Instagram, Facebook, X. Sagt man jetzt X eigentlich?
Es heißt jetzt X. Ich sag mal, es ist noch Twitter.
Mastodon, Snapchat.
Richtig, genau. Und dann gibt es ja noch Messenger-Dienste. Also das WhatsApp wird ja auch immer mehr genutzt für Gruppen, Telegram. Genau. Und das alles im Blick zu behalten, ja, ob das dafür eine Lösung geben wird irgendwann.
Ja, zumal die Telegram-Gruppen, ich war noch nicht da, aber ich habe gelesen, dass die ja zum Teil auch geschlossen sind. Das heißt, da kannst du ja gar nicht so einfach reingucken, ganze Zeit.
Die meisten, die ich kenne, sind offen. Also es gibt bestimmt auch geschlossene, klar, aber viele sind offen, jeder kann mitlesen. Mhm. Bei Telegram haben wir auch das Problem, es gibt ja keine Feedback-Möglichkeit. Ne? Also wenn man, ich kann mich erinnern, das war zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Ich habe ja so familiäre Verbundenheit mit der Ukraine. Und dann wurde mir aus familiärem Kreis ein Video zugeschickt, wo Wladimir Putin, glaube ich, eine Rede hält. Es gab halt angeblich eine Übereinkunft mit Zelensky, dass halt der Krieg beiseite gelegt wird. Und man hat sich geeinigt. Und es war so im ersten Moment, und das geht wahrscheinlich auch vielen so, dass man erstmal so eine Hoffnung schöpft. Ja? Mhm.
Man möchte es glauben.
Richtig, aber es war so gut gemacht. Also es hat von der Mundbewegung gepasst. Ja, mhm. Das Bild hat nicht geruckelt, gar nichts. Und das war bei Facebook. Und dann bin ich erstmal in die Kommentare rein. Und dann hat man schon gesehen, dass die Leute geschrieben haben, so ein Blödsinn, das ist halt ein Fake-Video. Ne? Mhm. Und das ist halt auch dieses Perfide, wenn man halt so mit Gefühlen von Menschen spielt. Also das hat ja irgendjemand gedacht, ha, mache ich mir einen Scherz draus. Ist unglaublich schnell viral gegangen, dann natürlich auch schnell debunked worden. Aber dennoch ist das halt, finde ich, so eine perfide Taktik. Bei Telegram fehlt das. Also bei Telegram fehlt diese Feedback-Funktion. Das heißt, du kannst ja da nicht kommentieren. Das heißt, du bist dieser Information, die da verbreitet wird, so filterlos praktisch ausgesetzt. Mhm.
Wo du sagst, mit Gefühlen spielen, das ist ja nicht nur ein Thema im Bereich Fake News, sondern auch bei Scams. Da hatten wir im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass mit KI jetzt der Bereich Scams richtig, also noch mal gefährlicher wird, als er eigentlich schon ist. Was sind denn gerade so aktuelle Betrugsmaschen, die mit KI besonders gut funktionieren?
Mit KI, also zunächst einmal zu Scams, es gibt Scams, glaube ich, mittlerweile für alles. Also es gibt Bitcoin-Scams, wo jemand angeschrieben wird und sagt, hey, auf deinem Wallet hast du noch 1,5 Bitcoins, hier log dich mal hier ein. Dann es gibt den Sloth-Scam, wo Frauen, Männern, wie auch immer, die Liebe versprochen wird und dann hat derjenige dann Probleme, er ist im Krankenhaus, im Knast und braucht unbedingt Geld für die Behandlung oder um aus dem Knast rauszukommen. Es gibt für Kleinanzeigen Scams. Es gibt Scams für den Wohnungsmarkt auch. Also es gibt keine Grenze, was Scams angeht. Und ich glaube, die werden immer mehr werden, weil es auch so entsprechend Tools gibt. Also ihr kennt wahrscheinlich noch die Phishing-Mails von früher. Mhm. Die waren teilweise so schlecht geschrieben, grammatikalisch falsch, Rechtschreibung. Und jetzt halt mit ChatGPT kann ja jeder einfach perfekten Text schreiben. Oder dass man auch die Stimme klonen kann, ja. Mm. Also der Enkelkind-Trick, der wird jetzt wahrscheinlich, nehme ich an, nochmal sich ausweiten, weil man von jedem Menschen praktisch die Stimme klonen kann. Man braucht nur ein paar Sekunden Aufnahme. Und wenn man dann angerufen wird und man kennt die Stimme ja von seinen Verwandten, von seiner Tochter, Schwester, wie auch immer, dann wird es noch mal deutlich mehr, dass Menschen reinfallen werden.
Darauf. So gruselig, ey, wenn ich mir vorstelle. Irgendwie
muss man demnächst auch so nochmal spezial Passwortabfragen machen. Ah. Dann, wenn ich Anna demnächst anrufe, sage ich, Anna, wie hieß mein erstes Haustier?
Genau.
Klicke 4 Bilder an mit einer Straßenbahn.
Genau, und für sowas versuchen wir auch eine Lösung zu finden. Mhm. Aber das ist meistens dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also die Verfahren, die wir entwickeln, um solche Scams, Betrugsmaschen zu erkennen, dann werden die Betrüger dann besser.
Gab es denn irgendwie einen Scam, der dich überrascht hat sogar oder der besonders perfide war und fies? So anschaulich für unsere Hörerinnen und Hörer.
Also einen gab es nicht, aber ich glaube, alles, was halt nicht nur mit Geld zu tun hat, also bei Scams geht es ja meistens um Geld.
Ja.
Also, dass man in irgendeiner Form auch, genau, Traumjob-Scams gibt es ja auch, dass man sagt, ja, du kannst in dem und dem Land einen Traumjob haben, überweis mal so und so viel Geld auf ein Konto für Verwaltung, für Visum und so weiter und nachdem man das Geld überwiesen hat.
Du hast eine Erbschaft bekommen.
Genau. Also besonders perfide finde ich das, wenn es halt auch um Gefühle geht. Ne? Also wenn man dann Menschen vorgaukelt, also denen nicht nur das Geld rauszieht, sondern halt das Herz bricht. So Love-Scams-mäßig. Mhm. Tinder-Swindler zum Beispiel, sowas.
Oh, so Romeo-Scams. Das ist auch fies.
Genau, aber für sowas gibt es halt keine Lösung. Ne? Also wenn man keine maschinelle Lösung, sowas zu erkennen.
Ja, aber wenn der jetzt zum Beispiel ein Video von sich schickt und das ist ein generiertes Video, dass man das irgendwie vielleicht genau, sowas kennzeichnen schon. Lassen könnte.
Genau. Deepfakes, Voice Cloning, dafür werden halt Verfahren immer weiterentwickelt. Aber wenn man die Person jetzt persönlich kennt, dann.
Okay.
Ist das so richtig organisiert? Also macht man da, keine Ahnung. Wenn ich jetzt Scammer werden wollen würde, sage ich dann so, ach ja, womit fange ich an? Mache ich mal einen kleinen, keine Ahnung, was die Beginnerkategorie ist. Und dann arbeite ich mich hoch und dann gibt es quasi die Scammer-Schule oder keine Ahnung. Gibt es da Kurse für?
Ich hatte ja auch ein Projekt gehabt, wo wir uns damit beschäftigt haben, organisierte Kriminalität in Dark Web-Foren zu erkennen. Mhm. Genau, also da, glaube ich, kann man sich zunächst dran wenden. Also da gibt es tatsächlich auch zum Beispiel auch Tutorials zu kaufen.
Ach.
Wie werde ich Scammer für Amazon-Scam, Zalando-Scam? Genau, wie ja, man.
Aber, ne, dann halt kriegst du eine Storyline, kriegst du ein paar Tipps für Eventualitäten.
So wie Telefonleitfaden. Bei Instagram kann man ja auch so Coaching-Kurse kaufen, kann man im Dark Web auch Kurse kaufen für Scams, für alle möglichen.
Hm. Manchmal fragt man sich, wo da der Unterschied ist, ne?
Naja. Aber ist das nicht, du gehst ja mit deiner Forschungsarbeit, bist du ja immer konfrontiert mit einem Übermaß an krimineller Energie und Gefühlsmanipulation. Ja. Und gleichzeitig hast du jetzt schon mehrfach gesagt, ja, ist einfach zu viel. Ne? Wir können uns nur um die großen Baustellen kümmern eigentlich. Ist das nicht auch ein bisschen traurig, depressiv machend?
Ernüchternd zumindest.
Ja.
Naja, also ich denke, ich meine, das ist ja auch ein Anreiz der Forschung auch zu machen. Ne? Hm. Deswegen. Ich habe zum Beispiel privat das Gefühl, es wird immer mehr mit den Scams. Also man kriegt das mit und da, dass man, wo ich mir denke, man muss mittlerweile immer auf der Hut sein. Also vor allem mit den verschiedenen Plattformen online, wo man sich bewegt. Und es werden immer mehr Scams einfach entwickelt.
Ja, vielleicht sollte man da in den Schulen nochmal stärker drauf einwirken, dass da das quasi zur Medienerziehung gleich mit dazugeht. Also.
Genau, also zum Beispiel eins ist ja zum Beispiel so diese Schneeballsysteme, ja, wo die halt immer Menschen rekrutieren und dann auf Instagram wird gezeigt, was für einen glamourösen Lifestyle die haben. Schreib mich an, ich werde dir das alles zeigen und zack, bist du selber in diesem Schneeballsystem drin und musst dann selber diese ganzen Reels jeden Tag drehen, um Leute anzuwerben. Genau.
Aber was meinst du, was denn da helfen würde? Also ist es dann eher von der technischen Seite oder braucht es mehr Regulierung oder verbindliche Standards oder vielleicht auch irgendwie so eine Art Gütesiegel, keine Ahnung. Also wie kriegt man das denn überhaupt eingefangen?
Also Regulierung ist natürlich immer gut. Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch, dass die großen sozialen Medien da reguliert werden, dass da halt Falschinformationen sofort gelöscht werden müssen. Das hilft, finde ich. Aber wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Menschen dann halt zu Telegram abwandern. Ne? Also genau. Und Aufklärung würde ich sagen, definitiv. Also dass man den Menschen einfach sagt, ja, das. Ich stelle mir das vielleicht so vor, wie das vor 100 Jahren war. Also man hat ja auch gar nicht so viele Menschen gekannt. Ne? Also wenn man in so einem Dorf gelebt hat. Und jetzt ist man ja mit der ganzen Welt verbunden, ne? Also mit den Apps.
Ja, aber man hat gleichzeitig das Gefühl, man bewegt sich zurück ins Mittelalter. Die Leute glauben wieder an die flache Erde. Und
Fackeln und Mistgabeln.
Ja, genau. Der Mob wird gerne mal geschürt, so im digitalen Raum. Wo ich denke so, also, so weit hat es die Zivilisation in manchen Aspekten vielleicht doch noch nicht geschafft.
Genau, Aufklärung. Ich glaube, was die Fact-Checker machen, ist, finde ich, schon sinnvoll. Mhm. Dass man immer mit Aufklärung hinterher sollte.
Die Aufklärung, ne? Dachte man, hätten wir im 17. Jahrhundert schon mal gehabt.
Die kommt nach dem Mittelalter erst.
Ja, genau. Aber auch wirklich schon in den Schulen, dass da die Schüler halt abgeholt werden und man das denen einfach auch sagt.
Ja, oder du sagst, was würdest du so einer Schulklasse sagen? So 3-4 Sachen, auf das die achten sollen. Gibt es da Tipps?
Boah, also meine private Meinung jetzt. Meine Meinung ist, braucht man so viele soziale Netzwerke? Also reicht das nicht, wenn man 1-2 Apps hat? Also, dass man da den Konsum schon mal reduziert. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, da kann ich bei niemandem punkten damit. Doch,
bei mir sofort.
Aber
bei mir sofort.
Ich habe gerade die Diskussion.
Ich habe die Diskussion aber laufen, weil ich bin ja an der Elternfront.
Ja,
ich auch. Und dann kommt alle Jahr kommt das nächste Netzwerk vorbei.
Genau, also weil zum Beispiel mit Facebook war das noch irgendwie, finde ich, einfacher, aber jetzt halt mit diesen ganzen Shorts, ob das TikTok ist, Instagram Shorts, YouTube Shorts. Das heißt, man konsumiert eine Nachricht nach der nächsten, also und man reflektiert ja wenig dann, ne? Also dass man sagt, okay, stimmt jetzt die Information, die ich mir da angehört habe oder angesehen habe? Das fragt sich ja kaum jemand. Und deswegen also auch so Tipps, was man mitgeben kann, ist halt relativ schwierig, weil es gibt zum Beispiel so Tipps, dass man sagt, okay, schau dir den Content Creator an, schau dir das Impressum an, aber ich meine, wer macht das, ne? Mhm. Also ich finde, der beste Tipp ist halt immer, das zu hinterfragen, so. Mhm.
Tatsächlich haben wir da aber letztens ein Gespräch mit einer Kollegin von der TU gehabt, die hat so ein Projekt zum Thema TikTok gehabt und die hat eigentlich genau das so ein bisschen ausgetestet, ne? Wo die Jugendlichen in einem Test dann eine App quasi wie so ein Overlay drüber bekommen haben, also eine Überlagerung, die dann gewissen Meldungen mitgegeben hat, denk mal drüber nach, das sieht so ein bisschen dodgy aus. Also was sagt dein Bauchgefühl hierzu? Also eigentlich hat die nur dann aufgefordert zum Nachdenken ein bisschen. Ne?
Und was war der Outcome davon?
Das war spannend. Also ich fand es sehr gut. Also die erstmal fanden es die Kids gut. Das ist ja auch mal schon mal ein positives Zeichen.
Dass es eine Einordnung überhaupt gab, ne?
Genau. Und also sie haben es jetzt nicht negativ oder bevormundend empfunden, ne? Und es waren auch so Sachen, was funktioniert als Indikator ganz gut? Und da waren schon so Sachen, hohe Emotionalität, Musik zum Beispiel, wobei das auch auf viele Witzvideos zutrifft, ne? Mhm. Und da muss man halt gucken. Aber das war auch, dadurch, dass es immer nur ein Rat war und nicht keine Bevormundung, es wurde nicht ausgeblendet, war man immer noch ich sag mal, Herr der eigenen Sache. Also grundsätzlich haben die Kids wohl gesagt, die finde ich super. Für die anderen sicherlich nutzwertig.
Ja, genau. Also. Das fand ich auch lustig. Genau. Ich weiß Bescheid. Für die anderen, die noch nicht so schlau sind wie ich, für die sind das gute Hinweise.
Genau.
Das ist goldig, oder?
Genau.
Aber sehr menschlich.
Weil ich finde, wenn man so Analysen macht, ist das ja immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man schon in einer Situation ist, wo man beobachtet wird, dann hat man, glaube ich, noch mal so einen anderen Augenmerk, als wenn ich dann abends dann um 20 Uhr dann da sitze und dann mir die Shorts angucke. Ne?
Ja, klar, das war jetzt keine Echtzeit und auch keine Echtzeitthemen, also nicht jetzt wirklich aus der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen da entstammt. Aber ja, gut, wir sind eben Forschung, ne? Also sind Hinweise. Ja, aber wenn ich darf, würde ich nochmal ein ganz anderes Thema aufmachen.
Mhm.
Du warst ja zum Beispiel mit der Frau Plattner auch schon mal auf einem Podium und hast da auch schon mehrfach Hinweise gegeben, dass wir mehr Frauen in der Cybersecurity brauchen.
Mhm.
Und mit der Frau Plattner sind wir letztens nach dem Podcast ins Gespräch gekommen. Und zwar das Thema Quereinsteiger. Dass man da Rinnen. Genau, richtig.
Ja, es ging tatsächlich explizit um Frauen auch, dass man die Frauenquote im IT-Bereich erhöht, wo man Fachkräftemangel hat, aber dass man halt nochmal tatsächlich die weiblichen Kräfte da nochmal ein bisschen stärker ermutigen möchte, in den Bereich einzusteigen. Du bist ja auch keine klassische Informatikerin, wenn ich das richtig erinnere,
oder?
Genau,
ich bin Computerlinguistin.
Genau. Und wie hast du dann den Einstieg in die Cybersicherheit geschafft? Vielleicht könntest du uns da mal das ein bisschen aufreißen.
Du hättest ja auch sagen können, Sprachwissenschaftler. Oh.
Ja, das ist Oliver, deswegen.
Nee, also Computerlinguistik beschäftigt sich ja mit maschineller Sprachverarbeitung. Das heißt, man hat ja schon Informatik im Studiengang. Also wo ich angefangen habe, ich konnte ja schon programmieren und ich kannte mich ja schon mit maschinellen Lernverfahren aus.
Mhm.
Was ich halt vielleicht auch sagen kann, ist halt, man ist immer in so einem Dauerlernprozess. Ne? Also der hört halt nicht auf. Also wenn man auch nach der Uni kommt, dann man muss sich immer weiter anpassen. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen hatte 2017 hier, ich kannte mich mit klassischen maschinellen Lernverfahren aus, aber danach kam Deep Learning Verfahren. Das heißt, ich musste mich da auch komplett neu einarbeiten. Wie funktioniert das? Plattformen, das ist auch so, es kommen neue Plattformen, irgendwelche gehen, irgendwas setzt sich durch. Genau, also zum Beispiel, manche mussten ja dann zum Beispiel umschwenken auf eine neue Programmiersprache, ja, die sich jetzt halt durchgesetzt hat, Python zum Beispiel. Genau, das heißt, das ist ja so ein Dauerlernprozess. Jetzt die Large Language Models.
Genau. Aber du bist jetzt ja zumindest nicht aus dem Kernbereich Cybersecurity gewesen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen abstrahiert, wenn man in den Bereich Cybersecurity rein möchte, jetzt egal mit Informatik-Hintergrund oder vielleicht auch ohne, welche Kompetenzen braucht man denn dazu oder was ist besonders wichtig, um hier Erfolg zu haben?
Also zunächst mal muss man schon programmieren können. Man muss sich halt schon mit Maschinenlernverfahren auskennen und ansonsten ja den Willen haben, also dass einen antreibt, dass immer weiter zu forschen und immer Neues zu lernen. Das ist halt nicht immer einfach, weil man muss immer Schritt halten. Also in der Forschung sowieso. Da war ich letztens auf einer Konferenz, das hat ein Kollege da auch gesagt. Er hat gesagt, man muss hinterher sprinten mittlerweile. Also das ist auch, ihr kennt das vielleicht auch von Kollegen, dass die Cybersecurity-Welt, die bleibt nicht stehen. Ne? Also die entwickelt sich immer weiter. Man muss da halt gewillt sein, sich in neue Sachen einzulernen. Genau.
Also Neugier genügt.
Und der Wille, genau. Mhm.
Neugier und Durchhaltevermögen. Ja, dann danken wir dir, Ina, ganz, ganz herzlich, dass du hier mit uns gesprochen hast.
Ja, schön, dass du da warst. Und danke natürlich auch an Regie und Technik, heute Max Leiding, an unseren Schnitt, die Saskia Künstner und an meine liebe, liebe Co-Moderatorin, Anna Spiegel.
Ja, dann danke ich dir auch recht herzlich, lieber, lieber Oliver. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Themenwünsche oder Gastwünsche habt oder Ideen oder Anregungen, sonst was, schreibt uns bitte an podcast@sit.fraunhofer.de. Wir freuen uns.
Wir freuen uns wirklich und vielleicht lesen wir es auch vor, dann machen wir einen Podcast.
Ja. Tschüss.
Tschüss.